Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Reihe wird präsentiert von Studierenden des Studiengangs Versorgungsforschung und Management. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen umfassenden Blick auf das Thema Prävention und Gesundheitsmanagement zu werfen. Denn Prävention und Versorgungsforschung sind keine bloßen Schlagwörter im Gesundheitswesen. Heute freuen wir uns auf einen besonderen Gast. Wir dürfen Frau Katrin Posch aus dem Staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim begrüßen. Liebe Frau Posch, danke, dass Sie heute hier sind und sich bereit erklärt haben, an unserer Podcast-Reihe teilzunehmen. Zu Beginn möchten wir immer gern etwas zu dem beruflichen Werdegang unserer Interviewpartnerinnen erfahren. Das ist für uns Studierende immer besonders interessant, weil sich ja viele von uns noch in der beruflichen Orientierung befinden. Bitte erzählen Sie uns doch was von sich.
Ja, sehr gerne. Auch an alle Hörerinnen und Hörer erstmal schönen Dank fürs Einladen hier und fürs Zuhören. Ich freue mich, dass wir hier die Möglichkeit haben, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ja, als ich so vor ein bisschen mehr als 10 Jahren angefangen habe zu lernen, da gab es mein Berufsbild ehrlich gesagt noch gar nicht. Das hat sich so in den letzten Jahren entwickelt. Ich hatte schon immer, auch in meinen Jugendzeiten, so ein Interesse an diesen Themen Sport, Gesundheit und irgendwie auch Leistung. Leistung in einem weicheren Sinne, sportliche Leistung, aber auch wie Menschen irgendwie so ihr Leben halt gestalten und das tun, was sie halt gerne tun möchten. Mhm. Und aus dem Interesse heraus habe ich dann angefangen, nach meinem Abitur mit dem Studiengang Bachelor of Arts im Gesundheitsmanagement ein bisschen anders gewichtet als das, was hier in der Hochschule auch gelehrt wird, also mehr auch praktische Anteile. Habe das dann erstmal auch als duales Fernstudium absolviert, also von Anfang auch an auch immer an verschiedenen Praxispartnern noch gearbeitet. Unter anderem in der Orthopädie mal reingeschnuppert im ganzen ärztlichen Kontext. Dann habe ich mal eine Zeit lang in der Physiotherapie Praktikum auch gemacht und habe dann auch ja kaufmännisch mal so ein bisschen noch was mitbekommen und war auch immer, eigentlich ist meine Zeit in meinen Jugendzeiten auch immer schon in diesem Sportkontext auch als Trainerin noch mit unterwegs. Und so hat sich dann irgendwie so diese Themenvielfalt des Gesundheitsmanagements auch praktisch irgendwie immer noch dargestellt. Mhm. Genau, und nachdem ich dann schon so viel Praxiserfahrung gleichzeitig durch meinen Bachelor mitbekommen habe, habe ich gedacht, danach will ich nochmal so volle Kanne richtig studieren, richtig in Anführungsstrichen. Und habe dann einen Studienplatz an der Deutschen Sporthochschule in Köln bekommen für den Master in Psychology of Sport and Exercise. Kann man grob übersetzen mit Psychologie von Sport und Gesundheit, also die klassische Sportpsychologie, aber halt auch gesundheitliche Aspekte aus psychologischer Sicht. Und das hat mich auch nochmal total fachlich auch weitergebracht und auch meinen eigenen fachlichen Schwerpunkt nochmal auf die psychologischen Aspekte von Gesundheit ein bisschen mehr gesteuert. Genau, parallel, ich habe auch immer noch, war immer interessiert auch an Fortbildungen, Weiterbildungen, verschiedene Trainerausbildungen, immer so ein bisschen nebenher gemacht, was mich halt gerade interessiert. Sehr geprägt hat mich dann noch meine Weiterbildung in der positiven Psychologie vom Deutschen Dachverband für positive Psychologie Deutschland, Österreich und Schweiz. Genau, und habe dann schon während meinem Masterstudium angefangen, auch selbstständig freiberuflich zu arbeiten im Kontext der Hochschullehre, aber auch der Sportpsychologie, der angewandten Sportpsychologie. Genau, und dann nach meinem Masterstudiengang habe ich dann gedacht, gut, jetzt schauen wir mal, was interessiert mich denn so, wo würde ich mich denn gerne niederlassen? Und ich fand diesen Aspekt der betrieblichen Gesundheit immer sehr interessant, einfach auch, weil viele Aspekte der Sportpsychologie sich eben auch oft diesen Leistungskontext der Arbeitswelt übertragen lassen. Und habe dann hier in Südostoberbayern bei einem Unternehmen, relativ groß, auch um die 1300 Mitarbeitenden, eine Position bekommen, für das betriebliche Gesundheitsmanagement das aufzubauen, das zu koordinieren und als zweiten inhaltlichen Schwerpunkt die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements, also die Rückführung von langzeiterkrankten Mitarbeitenden. Habe das dann ein paar Jahre gemacht, gute 4 Jahre in etwa. Und bin jetzt seit über einem Jahr dann quasi als zweite Vollzeitstelle oder vollzeitnahe Stelle beim eben Staatlichen Gesundheitsamt in Rosenheim, organisatorisch angegliedert, aber zugehörig zum Landratsamt in Rosenheim.
Mhm. Das klingt schon mal nach einem spannenden Lebenslauf. Vielen Dank. Gerne. Wir sind ja auf Sie aufmerksam geworden, da Sie die Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregion Plus sind. Und da würde uns jetzt interessieren, können Sie unseren Hörerinnen einen Überblick geben über das, was die Gesundheitsregion Plus eigentlich ist?
Ja, das ist mal ein bisschen erklärungsbedürftig tatsächlich. Also vom Grunde her, der formelle Hintergrundrahmen ist, dass die Gesundheitsregion Plus ein Förderprogramm ist, nämlich des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention. Das heißt, wir haben in Bayern gute 60 Gesundheitsregionen plus. Das war bisher immer eine freiwillige Sache der jeweiligen Städte, kreisfreien Städte oder halt der Landkreise, diese Förderung auch in Anspruch zu nehmen. Der allergrößte Teil, wie gesagt, in Bayern der Landkreise und kreisfreien Städte hat dieses Förderprogramm in Anspruch genommen, sodass wir halt diese guten 60 GA-Plussen im Moment haben. Und die Idee ist dahinter, dass die Regionen eigentlich sehr unterschiedlich sind. Also wir haben unterschiedliche soziodemografische Strukturen in den verschiedenen Regionen in Bayern. Also beispielsweise Aschaffenburg ist kaum mit dem Landkreis Rosenheim vergleichbar. Mhm. Ne? Allein schon von der Demografie, von der städtebaulichen Gegebenheit, von den Größen, auch vom kulturellen Hintergrund, das ist durchaus unterschiedlich. Und die Idee dieses Förderprogramms ist halt, dass man eine Institution in der jeweiligen Region hat, um zu schauen, was sind denn wirklich ganz konkrete gesundheitsrelevante Bedarfe vor Ort in dieser definierten geografischen Einheit. Genau, und im Sinne dieser Bedarfserhebung möchte man dann schauen, wie man durch zum Beispiel Netzwerkarbeit zwischen gesundheitsrelevanten Akteuren oder auch Koordination von Projekten oder auch die Etablierung von neuen Stabstellen, Fachkräfte oder Fachstellen einfach auch schauen kann, wie kann man auf diesen wirklich individuellen Bedarf dieser geografischen Einheit auch eingehen, um bestenfalls eben einen positiven Einfluss auf den Gesundheitszustand der regionalen Bevölkerung nehmen zu können. Mhm. Genau, und vor dem Hintergrund gibt es drei Handlungsbereiche. Wir haben quasi eine fachliche Leitstelle, die ist beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die ist sozusagen ja unsere Fachbehörde, könnte man sagen. Mhm. Und dort ist definiert, dass wir diese drei Handlungsbereiche erstens der Gesundheitsförderung Prävention haben, zweitens der Gesundheitsversorgung, also alles so klassischerweise ärztlich-therapeutische Versorgung und drittens der Handlungsbereich der Pflege. Und dann formell ist vorgegeben, dass wir ein sogenanntes Gesundheitsforum haben. Das setzt sich so zusammen aus regionalen Akteuren, die wir aussuchen können. Das sind bei uns etwa so gute 15 Akteure, die ausgewählt wurden, Vertreter der relevanten Berufsgruppen, aber auch relevanten, gesundheitsrelevanten Institutionen aus dem Landkreis Rosenheim. Und die sind für mich so ein bisschen ja eine Steuerungseinheit oder eine Rückmeldung für die Bedarfe, die ich erhoben habe, ob das auch wirklich für unseren Landkreis so passt, um eben die Aktivitäten der GA-Plus auch ausrichten zu können. Und dann ist die Idee, dass man nach diesem Rückmeldungsgremium oder wenn man sich da so eine Feedbackschleife auch eingeholt hat, dann in diesen drei Handlungsbereichen Arbeitsgruppen mit entweder selber gründet oder sich an bestehenden mit beteiligt und dann eben bedarfsorientiert Projekte daraus ableitet oder Netzwerkarbeit halt auch gestaltet, um eben bedarfsorientiert dann auf diese Gesundheitssituation eingehen zu können. Mhm.
Sie haben eben schon das Thema Prävention erwähnt, dass es ein Pfeiler sozusagen ist. Wie wir jetzt auch schon in der Einführung erwähnt haben, möchten wir ein besonderes Augenmerk auf die Prävention legen in dieser Podcast-Reihe. Und da wollten wir Sie fragen, können Sie uns ein vergangenes oder auch aktuelles Projekt vorstellen, das durch die Gesundheitsregion Plus ins Leben gerufen wurde?
Ja, sehr gerne, da kann ich drauf eingehen. Also genau, die Gesundheitsförderung Prävention als Doppelbegriff ist etwa ein Drittel meiner Handlungsbereiche. Ich würde vielleicht gerne noch kurz vorwegschieben, diese zwei Begriffe Gesundheitsförderung, Prävention werden ja oft auch sehr äquivalent zueinander benutzt. Ja. Von der Handlungsintention dahinter ist es aber eigentlich sehr grundverschieden, was sie bedeuten. Während die Gesundheitsförderung ja eher so einen salutogenetischen Ansatz mit aufgreift und die Gesundheit fördern möchte, ist die Prävention im Grunde ja eher mit der Intention angetreten, Krankheiten verhindern oder nicht weiter verstetigen zu wollen. Genau, und einfach vor diesem Hintergrund muss man halt auch immer noch mal so ein bisschen genauer schauen, was wählt man jetzt aus, mit welcher Intention geht man in diesen Doppelbegriff Gesundheitsförderung, Prävention hinein. In der Praxis vermischt sich das dann oft dann auch doch wieder bei den Arten der Durchführungen, was man so tut. Aber mir ist mal wichtig, auch die Intention so dahinter eigentlich klar zu haben. Genau. Ja, was könnte ich dann berichten? Prävention und Gesundheitsförderungsprojekte, die wir so durchführen. Ein gutes Beispiel wäre vielleicht, wir haben vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege, Prävention ein jährliches sogenanntes Präventionsschwerpunktthema. Also meistens jährlich, manchmal auch doppeljährlich. Und da könnten wir beispielhaft das Schwerpunktthema von 2023 nennen. Das war Licht an, damit Einsamkeit nicht krank macht. Mhm. Also ein sehr sozial geprägtes Gesundheitsthema, was mich persönlich auch total gefreut hat. Und dort sind dann die Gesundheitsregionen plus, aber auch die regionalen Gesundheitsämter im Rahmen dieser jährlichen Schwerpunktthemen aufgefordert, einfach zu überlegen, auch da wieder, was haben wir für regionale Bedarfe und wie könnten wir darauf eingehen, um dieses Thema zu bespielen. Es ist natürlich auch immer ein Anteil an Öffentlichkeitsarbeit dabei. Es geht auch viel um Aufklärung, also zum Beispiel, ja, was hat denn Einsamkeit jetzt überhaupt mit Gesundheit zu tun? Ne? Also ich glaube, jedem ist klar, Einsamkeit ist nichts Schönes, das will irgendwie keiner haben, aber was hat das für einen Einfluss auf Gesundheit? Und das waren jetzt so Grundideen, die wir halt auch mit dem letztjährigen Projekt hier in der Region dann aufgegriffen haben. So haben wir unter anderem auch einen Podcast produziert mit unserem Kooperationspartner Hallo Welt hier Rosenheim. Ist auch überall nachzuhören, kann ich gut empfehlen.
Also hören Sie rein.
Genau. Da haben wir letztes Jahr eine vierteilige Podcast-Serie produziert. In der ersten Folge haben wir genau diese Frage beantwortet, was hat denn Einsamkeit überhaupt mit Gesundheit zu tun? Auf psychologischer Ebene, aber auch auf physiologischer Ebene. Und dann hatten wir drei ganz tolle Gäste zu Gast, die wir interviewen durften. Eine Stellvertreterin, eine psychologische Psychotherapeutin, stellvertretend für den Altersbereich von Kindern und Jugendlichen, die berichtet hat, ja, was ist denn Einsamkeit, wie nehmen Kinder und Jugendliche Einsamkeit wahr, was sind auch gute Handlungsansätze, wie Kinder und Jugendliche damit umgehen. Dann hatten wir den zweiten Interviewgast, das war eine junge Mutter, die berichtet hat von Einsamkeit in ihrer Erfahrung als Mutter oder innerhalb ihrer Elternschaft, auch sehr spannendes Thema. Und dann einen dritten Gast, kurz vor der Berentung, der uns berichtet hat, ja, wie er als leider noch sehr frischer Witwer oder junger Witwer dann quasi mit der Perspektive, dann bald in Ruhestand gehen zu können, seinen letzten oder seine goldene Blüte sozusagen der Zeit dann auch inhaltlich ausgestalten will. Der hat sich dann proaktiv wieder auf Partnersuche gemacht. Auch ganz spannend. Also wir haben immer den Schwerpunkt auch drauf gelegt, dass ja, die Personen auch ihre individuellen Umgangsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten mit der Einsamkeit darstellen. Das ist sehr gut angekommen. Wir haben dann auch dazu noch eine Handlungshilfe, eine regionale Handlungshilfe Einsamkeit für die Stadt und Landkreis Rosenheim erarbeitet, sodass, wenn die Hörer und Hörerinnen dann für sich vielleicht feststellen, ah, ich kenne jemanden, der ist vielleicht auch einsam oder vielleicht ging es mir auch selber mal so, dass man vielleicht auch selber mit dieser Handlungshilfe dann auch noch ein paar Ideen bekommen hat, was man gegen diese Einsamkeit tun kann.
Haben Sie da eigentlich auch Rückmeldung bekommen von der Zielgruppe?
Genau, wir haben vereinzelt, habe ich schon auch Rückmeldungen bekommen. Wir haben es nicht proaktiv eingefordert, deswegen fand ich das jetzt nicht verwunderlich, dass sozusagen nichts Großes zurückgekommen ist. Aber es hat doch eine gewisse Öffentlichkeit auch erreicht. Wir haben das auch mit Pressearbeit begleitet, genau, relativ breit auch in den verschiedenen Medien. Und genau, also durch Projektpartner, Kooperationspartner ist das auch mit beworben worden. Ich habe die Abrufzahlen auch gesehen, also wir waren eigentlich sehr zufrieden damit. Und ist ja auch ein schönes Medium, was weiterhin auch konsumiert werden kann. Genau. Das war so das zentrale Projekt, das Podcast-Projekt letztes Jahr von der Einsamkeit. Es gab dann noch so ein paar, gab noch weitere kleinere Randprojekte, die dieses Projekt ja auch mit begleitet haben. Wir hatten dann noch eine Pflanzpatenschaft zwischen Jung und Alt, die wir gestaltet haben. Also quasi eine Patenschaft zwischen einer Kindertageseinrichtung und einer regional angrenzenden Einrichtung für Senioren und Seniorinnen, also zum Beispiel ein Altenheim. wo wir dann quasi mit der Übergabe und Gestaltung von entweder Pflanztöpfen oder der Saat von Pflanzen so eine Patenschaft zwischen Alt und Jung besiegeln wollten. Und dann gab es noch ein Mental Health Café, was wir gemeinsam im Chiemseer Bündnis gegen Depressionen auch veranstaltet haben, um da auch nochmal aufzuklären, dass gewisse Krankheitsbilder natürlich auch mit Einsamkeit einhergehen könnten. Genau, und so hat sich das Projekt ja eigentlich ziemlich gut dann auch schnell gefüllt.
Ja. Das klingt alles ganz spannend, danke. Zum Thema Notfalldosen, können Sie uns da noch was erzählen? Auf die Vorbereitung des Podcasts habe ich mich natürlich auch mal im Internet schlau gemacht und bin auf das Wort Notfalldosen gekommen. Ja. Und vielleicht können Sie darüber noch kurz was erzählen.
Ja, sehr gerne. Auch das brandaktuell. Mhm. Also ich vermute, wenn die Hörerschaft dieses Podcastes, das den Podcast vielleicht anhört, dass womöglich auch noch gut Notfalldosen im Landkreis verfügbar sind. Also gut zu hören, wen es interessiert. Die Notfalldose ist ein, praktisch gesagt wirklich eine Dose, etwa so 10, 12 Zentimeter hoch, 6 Zentimeter im Durchmesser, also nicht sehr groß, aber doch so, dass man sie gut sehen kann. Und sie ist gedacht als effizientes, Informationssystem fürs häusliche Umfeld. Also wenn ich als Person bei mir zu Hause auf einmal einen medizinischen Notfall habe, entweder, dass die Sanitäter mit dazukommen oder dass eine Pflegefachkraft im Haus ist oder dass einfach Angehörige oder Nachbarn mit dazukommen und irgendwie Hilfeleistung gemacht werden muss, dann ist in dieser Dose, die im Kühlschrank verwahrt werden soll, im besten Fall im Eierfach, im Eierfach des häuslichen Kühlschranks, ist alles Wichtige vermerkt. Also zum Beispiel, wer ist mein Notfallkontakt, wer soll angerufen werden, wer ist mein Hausarzt, auch so Sachen wie, bin ich Organspender, möchte ich wiederbelebt werden. Solche wichtigen Daten einfach, die entweder, wo ich mich selber mit beschäftigt habe, wo ich festlege, wie möchte ich versorgt oder auch gepflegt werden, oder halt auch Handlungsanweisungen, wer soll zum Beispiel angerufen werden, wenn ich jetzt notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert werde. Und die Notfalldose ist eigentlich, also der Träger dieses Projektes ist das Hospiz- und Palliativnetzwerk für Stadt und Landkreis Rosenheim und die Gesundheitsregion Plus durfte als Kooperationspartner agieren. Genau, wir haben die organisatorische Abwicklung der Bestellungen und der Ausgaben mit organisiert und Hauptprojektträger ist das HPN. Genau, und das Ziel dieser Idee dahinter ist sozusagen, dass wir einfach erstmal schauen wollten, dass natürlich die Versorgung im Notfall verbessert wird. Einmal für die Rettungssanitäter beispielsweise, die ins häusliche Umfeld kommen, aber auch für weitere Angehörige, Zugehörige, Pflegefachpersonen und dann aber auch so ein bisschen dieses weichere Ziel, dass es auch gut ist, einfach sich mal mit diesen Gedanken selber beschäftigen zu können oder so ein bisschen darauf hingestupst zu werden. Ne? Also wie möchte ich denn versorgt werden im Zweifel, wenn es wirklich so ist, dass da auch schon eine gewisse Vorsorge gemacht wird. Also es ist so ein bisschen ein weicher Einstieg vielleicht auch mal für eine Patientenverfügung, um sich mal so Gedanken zu machen. Und dass dann Rettungssanitäter oder Angehörige, Zugehörige dann auch wissen, dass diese Notfalldose im häuslichen Umfeld
ist. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Weiß der Rettungssanitäter, dass im Eierfach eine Dose liegt?
Im besten Fall schon. Nee, also es gibt, da gehören so zwei kleine Aufkleber dazu. Der eine Aufkleber darf an die Wohnungs- oder Hausinnenseite, an die Tür geklebt werden, sodass, wenn jemand ins häusliche Umfeld kommt, im besten Fall sind die regionalen Sanitäter sind mittlerweile von uns geschult worden, dass diese Dose jetzt im Umlauf ist. Das heißt, die betreten das häusliche Umfeld, schauen auf die Tür, sehen, da ist ein Aufkleber. Und dann gehen wir halt davon aus, dass eigentlich ein Kühlschrank gut auffindbar ist. Ein Kühlschrank hat fast jeder. Würden wir jetzt einfach mal so annehmen. Mhm. Und dann ist der zweite Aufkleber eben auf der Kühlschranktür auch angebracht. Okay. Und der berechtigt dann auch die Rettungsdienste beispielsweise, dann auch die Kühlschranktür zu öffnen und sich diese Dose herauszunehmen.
Okay, und wo können unsere Hörerinnen die Dose denn bekommen?
Ja, wir haben über 70 Ausgabestellen in Stadt und Landkreis Rosenheim. Es sind einige Dosen noch im Umlauf. Die können bei uns auf der Webseite vom Landratsamt Rosenheim und da die Unterwebseite der Gesundheitsregion Plus, da kann diese Liste eingesehen werden. Grob gesagt sind es sehr, sehr viele Apotheken, also fast in jeder Gemeinde oder jeder Stadt ist mindestens die Apotheke und oder das örtliche Rathaus beteiligt.
Okay.
Genau, aber für ganz genaue Adressdaten und wer mit dabei ist, empfehle ich dann, die Liste nochmal kurz anzuschauen.
Okay, danke. Ja, das sind spannende Projekte, die Sie da vorantreiben. Jetzt hätte ich noch mal die Frage, welche Bedeutung hat Prävention für Sie persönlich für das Gesundheitswesen und welche präventiven Maßnahmen finden Sie besonders wichtig, auch für sich selbst vielleicht?
Also erstmal zu der Frage, welche Bedeutung. Ich finde, die Bedeutung ist noch viel zu gering geschafft. Also wenn wir uns allein mal die Zahlen anschauen, die GKV und im Berichtsjahr 22 haben so um die knappe 8 Euro pro Versicherten pro Jahr für den Bereich eben der Prävention ausgegeben.
Oh, das ist mir jetzt auch neu. Ja, spannend.
Genau, okay. Kann man im GKV-Jahresbericht nachlesen. Und der teilt sich aber dann nochmal auf in handlungsbasierte Präventionsangebote, BGM-Angebote, aber auch Prävention in der Pflege. Also super vielfältig, dafür ist eigentlich 8 Euro, wenn Sie mich fragen, eigentlich fast nichts. Ja. Selbst die Selbsthilfe, die wird noch unter diesen 8 Euro mitfinanziert. Und wenn wir da mal gegenübersetzen, dass die GKV für die Versorgung ihrer Mitglieder knappe 4.000, ich glaube irgendwie 3,7, 3,8 pro Jahr ausgeben, dann finde ich die Schere persönlich schon sehr groß, zwischen 8 Euro und 3.700. Ja. Ich glaube, dass wir im Gesundheitssystem so ein bisschen, in Anführungsstrichen, den Zustand, das Problem haben, dass wir diese Sektoren der Prävention, der Gesundheitsversorgung, aber auch der Pflege und der Reha zu stark in formellen Richtlinien quasi voneinander abtrennen. Dadurch ergibt sich dann auch diese Abgrenzung eben eine Institution, die in der Versorgung tätig ist, die schaut natürlich, dass die Bücher im Krankenhaus zum Beispiel auch passen. Ne? Dass es am Ende wirtschaftlich bestmöglich sein kann, soweit es das überhaupt sein kann. Und hat aber nicht diesen einmal volkswirtschaftlichen Blick noch, was dann zum Beispiel für Folgekosten für Arbeitnehmer, für Arbeitgeber entstehen oder Folgekosten in der Reha entstehen. Und wenn wir, glaube ich, das gesamte Gesundheitssystem ja eher volkswirtschaftlicher betrachten würden und der Prävention einen deutlichen, auch finanziellen Mehrwert zusprechen würden, glaube ich, könnte das auch diese weiteren Sektoren, beispielsweise der Gesundheitsversorgung, der Reha und auch der Pflege, zu teilen, auch inhaltlich, ökonomisch, aber auch ja, gesundheitlich stärkend entlasten.
Ja.
Genau, und also ich glaube, da wäre noch einiges, einiges zu tun. Sprich, wenn Sie mich fragen, welche Bedeutung das hat, dann würde ich damit antworten, die Bedeutung wächst. Ich glaube, das Gesetz wurde 2015, 2016 verabschiedet, da waren wir irgendwie bei 3-4 Euro pro Versicherten und ja, da ist jetzt 8 Euro schon eine gute Steigerung, aber ich finde, da geht noch was.
Okay.
Genau, und es wäre durchaus auch notwendig, dann einfach halt noch mehr intersektoriell zu arbeiten, aber auch eine gewisse Qualifizierung vielleicht noch für Fachpersonen der Prävention auch nochmal aufzusetzen, das ein bisschen klarer zu definieren. Es sind im Moment sehr, sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen, die in der Prävention arbeiten, manche gut ausgebildet, andere vielleicht auch weniger. Wenn man da vielleicht ein bisschen mehr einheitlich und auch Qualität dahinter bringen könnte, glaube ich, wäre das eine gute Bereicherung für das Gesundheitssystem auch im Ganzen.
Genau. Okay. Ich habe noch eine letzte Frage für heute. Wo sehen Sie besondere Herausforderungen, die Ihre Arbeit bzw. Ihre Projektarbeit auch erschweren können? Gibt es da welche oder sagen Sie, es ist alles wunderbar?
Ja, zu verbessern gibt es ja immer was.
Immer, ne? Ja.
Genau. Ja, klar gibt es welche Herausforderungen. Also große Anteile meiner Arbeit sind einfach diese Netzwerkarbeit und die Koordinierung. Und wenn ich mit Akteuren hier regional in Kontakt komme, die in diesem Themenfeld Gesundheit arbeiten, dann tun die das oft in Anführungsstrichen ehrenamtlich oder eben halt im Rahmen ihrer hauptamtlichen Tätigkeit. Und wenn Sie eine Pflegefachperson, einen Arzt, eine Ärztin oder wegen mir auch eine Apothekerin fragen, kannst du auf Arbeitszeit mal gerade irgendwie eine Stunde mit mir reden, dann kriegen die das ja nicht bezahlt. Das heißt, ich weiß, jede Gesprächsminute, die sozusagen in diese Netzwerkarbeit, die mir geschenkt wird, wo Leute mit mir reden und mir auch ihre Wahrnehmung von Bedarfen und Bedürfnissen in der Region darstellen, die weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Gleichzeitig ist es keine Selbstverständlichkeit. Und das ist definitiv eine Herausforderung, eben diese limitierten Personalressourcen in der Interaktion mit den Partnern, mit den Netzwerkpartnern und gleichzeitig in gewisser Weise halt diese ehrenamtliche Beteiligung. Gleichzeitig sind wir ein unwahrscheinlich großer Landkreis. Mhm. Ja, wenn wir die Stadt noch mit hinzuzählen würden, bürgermäßig, dann gehören wir definitiv zu den größten Regionen in ganz Bayern. Und das macht halt auch herausfordernder. Ne? Ja. Also die Gesundheitsregion Plus ist im Moment nur eine Personalie, das bin ich. Und ja, dann da auch einen guten Überblick zu bekommen und diese Netzwerkpflege auch nachhaltig zu betreiben, ist definitiv auf, allein schon aufgrund der Größe unserer Region eine Herausforderung.
Genau. Okay, vielen Dank. Ja. Gut, dann kommen wir schon eigentlich zum Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt immer Zeitprobleme. Auch Sie haben das jetzt sozusagen ehrenamtlich gemacht. Vielen Dank, dass Sie jetzt da waren. Somit verabschieden wir uns und freuen uns auf die nächste Podcast-Folge. Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.